Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Am Mikrofon ist Sören Brinkmann. Guten Tag. Es ist sicher eine der aufwendigsten Aufnahmetechniken im Filmgeschäft und manch ein Meisterwerk hat sie erst zu einem Meisterwerk gemacht. Shining zum Beispiel, Cocktail für eine Leiche oder Goodfellas. Aufnahmen aus einem Guss ohne Schnitt. Das sind die sogenannten Plansequenzen und gerade wieder sehr angesagt. Heute Thema im Corso-Gespräch und außerdem geben wir heute einen Vorgeschmack auf den Frühling. Die englische Band Sorry, die stammt aus der aktuell so blühenden Gitarren-Underground-Szene Londons. Dort ist das Trio in den letzten Jahren zu einer gefragten Liveband geworden und Kritiker nennen sie schon eine der interessantesten neuen Gitarrenbands in Großbritannien. Hier hören wir mit sie mit ihrer aktuellen Single More. Abruptes Ende der britischen Band Sorry. Es ist eine Gartenschau der etwas anderen Art, jetzt zum Frühlingsanfang. Sie heißt Florafilia. Gut, beim Blick nach draußen, da sehen wir hier und da die ersten Knospen, aber der Wald steht noch ziemlich entblößt da. Dagegen in der Temporary Gallery in Köln zeigen Pflanzen schon jetzt ihre ganze Blütenpracht. Pflanzen sind Revolutionäre. Pflanzen sind unsere Freunde, heißt es in der Ausstellung Florafilia, Revolution der Pflanzen. Zum ersten Mal zu sehen, letztes Jahr auf der Biennale in Warschau, jetzt also in Köln. Und für die Florafilen ein Vorgeschmack auf alles, was da kommen mag in der Natur, was wir sehen und hören können.
Ich will nicht endlich aufstehen auf zwei Beine, denn ich bin richtiggehend unaufgerichtet, ergehe mich in Liegsamkeit, ich faule ein wenig. Nicht zwei Beine, keine Revolutionen. Ein Auszug aus einem Gedicht aus der Perspektive von eigenwilligem, zivil ungehorsamem Moos von der Botanikkünstlerin Ursula Zajaczowska. Jeder Flyer der Ausstellung Florafilia, Revolution der Pflanzen, enthält ein anderes Gedicht. Und in der Temporary Gallery in Köln sind etliche echte Pflanzen ausgestellt, künstlich beleuchtet, weil der Raum keine Fenster hat.
Pflanze als Wesen, als unser Kollege, Moosen und Flechten, das sind unsere neuen Helden. Wenn wir selbst Pflanzen haben, pflegen, sie beobachten, dann ist dieses Verhältnis zur Natur auch viel tiefer, ja, und wir sind emotional engagiert.
Meint Kuratorin Aneta Rostkowska. Sie hat den Pflanzen regelrechte Altäre gebaut. Die Ausstellungsarchitektur ist inspiriert von einer App. Die Künstlerin Verena Friedrich hatte Folgen der Serie The Office gefiltert nach Szenen, in denen Büropflanzen zu sehen sind. Und so werden Gummibaum und Fikus zu Hauptdarstellern und Menschen zu lächerlichen Nebenfiguren. Und das ist die Revolution der Pflanzen.
Diese übliche Hierarchie, die wir in sehr vielen philosophischen Systemen finden, zum Beispiel bei Hegel, die Pflanze ist dieses niedrigste Wesen, umzudrehen und die Pflanze als eine Lehrerin zu behandeln.
Aber, echte Kommunikation mit Pflanzen, wie soll das gehen? Und dem Gras beim Wachsen zuhören, ist das nicht etwas simpel? Ist das nicht einfach nur Selbstbespiegelung des Menschen?
Ja, aber sie verhalten sich in einer gewissen Weise. Ja, sie reagieren auf ihre Umgebung. Es gibt auch Forschung, die zeigt, dass die auch ein gewisses Gedächtnis haben. Also ich glaube, wenn wir uns richtig mit Pflanzen beschäftigen, dann können wir über die Kommunikation sprechen, aber das ist natürlich nicht wie eine Kommunikation zwischen Menschen. Ja, das ist eine andere Art.
Pflanzen sind von Natur aus pluralistisch, schwarmkreativ und schwarmintelligent, meint Aneta Rostkowska. Sie sind auch Unkraut, das gegen menschliche Ordnungen, Architekturen, Grenzen aufbegehrt. Eine 3 Meter hohe schwarze Distel steht in der Ausstellung, in dem Fall eine Nachbildung. Sie ist Revolutionsführerin. Hätte man sie gelassen, wäre zum Beispiel die deutsch-deutsche Mauer früher zu Fall gekommen. Eine schöne Revolution. Und auch eine komplexe, denn Öko-Denken, das kann auch kippen und dann wird es schwierig. Ein riesiger Kranz aus kanadischem Goldregen schwebt an der Decke hängend im Raum. Da könnte man interpretieren, ewiger Kreislauf, Werden und Vergehen, zurück zur wahrhaft urwüchsigen Natur. Doch so etwas würden auch Bio-Nazis für ihr Weltbild instrumentalisieren, meint Aneta Rostkowska.
Diese rechte Politisierung der Natur, ja, wo Natur ein Zufluchtsort ist, aber auch ein Ort, der unsere Identität bestimmt. Ja. Und dann gibt es so etwas wie ein deutscher Wald, was eigentlich eine Fiktion ist. Ja. Wenn wir analysieren, wie Pflanzen wandern, dann man kann sehen, dass Pflanzen, die da wachsen, die kommen aus aller Welt. Ja. Die haben sich verbreitet und diese Idee von eine heimische Identität, das ist eigentlich eine Fiktion. Ja. Und da müssen wir sehr aufpassen, weil wir auch in anderen Bereichen von politischen Szenen, das Lokale ist auch sehr wichtig.
Was der Pflanze aber egal ist, sie gedeiht, wo die Bedingungen für sie gut sind. Flora Filia, die Revolution der Pflanzen, arbeitet verblüffende Pointen heraus. Das typisch deutsche bürgerliche Fensterbrett ist bei genauem Hinsehen oft ein globaler Garten oder provokanter ausgedrückt ein kolonialer Garten, allemal so deutsch wie Ananas und Banane. Das ist für Aneta Rostkowska das revolutionäre Potenzial der Pflanze. Sie erfreut uns und führt uns dadurch hinters Licht. Die Pflanze hat die Fäden in der Hand.
Peter Backhoff über die Ausstellung Flora Filia, jetzt in Köln zu sehen.
Baby, let's drive. We can go wherever you want. I don't mind, no, that you don't have a license for motorcycles. If you're tired of revving engines, you qualify, you qualify. Going from A to C, from B to D, we don't stop.
Come on in, keep on winning.
You can focus on me now. Autonomously driving through downtown. Baby, put your hands off the steering wheel.
Come on, wailing, keep on wailing.
We can go from the front to the back seat. Automatically driven by nobody. Anywhere, any place, and not in a day. We only hear them whispering our names in silence. Looking funny and impressed. I'm not gonna lie, I like that. Going from A to C, from B to D, we don't stop.
Come on in, keep on wheeling.
You can focus on, focus on.
Nova mit Doppel-A hinten. Das ist das Pseudonym der deutschen Komponistin und Sängerin Antonia Ruck, die wir hier gehört haben. Mit ihrem Stück Elon Musk, um den geht es auch, und um ihre Erfahrung mit selbstfahrenden Autos. 15.15 Uhr ist es, Sie hören den Deutschlandfunk, Corso Kunst und Pop. Wenn wir über Kinofilme sprechen und diese besprechen, auch hier bei Corso tun wir das ja jede Woche, dann geht es eigentlich erstmal um den Inhalt, um die Geschichte und natürlich um die schauspielerische Leistung. Aber ganz wichtig ist natürlich auch, wie Regisseure das dann auf die Leinwand bringen, im wahrsten Sinne des Wortes. Da geht es um die Filmtechniken, um die Aufnahmetechniken. Und eine, die gerade häufig zu sehen ist, ist die sogenannte Plansequenz oder One-Shot-Aufnahme. Wenn die ganze Zeit eine Kameraaufnahme durchläuft, ungeschnitten, zum Beispiel im Erster Weltkriegsdrama 1917 oder im deutschen Thriller Limbo oder auch in der jüngsten Verfilmung aus der James-Bond-Reihe Spectre. Aber auch die Altmeister wie Alfred Hitchcock oder Orson Welles oder auch Stanley Kubrick haben schon mit solchen Plansequenzen gearbeitet. Und darüber habe ich heute kurz vor der Sendung mit dem Filmwissenschaftler Michael Kinzer gesprochen vom Deutschen Filmmuseum und Deutschen Filminstitut in Frankfurt am Main. Frage an ihn, ist das gerade der große Trend, diese Plansequenzen?
Ich glaube, das wäre ein bisschen zu übertrieben, zu sagen, dass es jetzt ein Trend wirklich ist. Denn wenn man überlegt, dass Victoria und Birdman, die das ja auch sehr revolutionär benutzt haben, auch schon wieder 5 Jahre zurückliegen, denke ich, dass das jetzt einfach Zufall ist, dass diese beiden Filme mehr oder weniger zeitgleich bei uns im Kino gestartet sind. Generell kann man natürlich sagen, dass es in den letzten Jahren deutlich mehr Filme geworden sind, die diese Technik verwenden, einfach weil es technisch möglich ist, was vorher eben einfach nicht ging.
Aber zum Beispiel noch länger zurückliegen dann Filme wie Touch of Evil von Orson Welles oder Cocktail für eine Leiche, Alfred Hitchcock, die haben ja auch schon auf diese Technik zurückgegriffen, aber es ballt sich im Moment, das ist richtig.
Damals konnte sich das gar nicht ballen, weil die 35mm Filme, mit denen die Regisseure gearbeitet haben, eine technische Begrenzung hatten, eine formale Begrenzung hatten von 10 Minuten. Dann musste man die Rolle wechseln, das heißt, es musste dann ein Schnitt kommen. Das heißt, es waren Plansequenzen möglich bis eben zu einer Länge von 10 Minuten, aber so ein One-Shot-Movie oder One-Take-Movie wie 1917 oder Limbo hätte man damals gar nicht drehen können.
Ja, und Sie sagen also, die Technik ist da ganz ausschlaggebend. Also wäre es falsch zu sagen, dass das so eine Gegenbewegung ist zum schnellen Schnitt? Denn das war ja eigentlich das, was wir in letzter Zeit immer gesehen haben. Es wird immer schneller geschnitten.
Also falsch ist es sicher nicht. Das kann man sicher auch so sehen. Also dass auch die Filmemacher selbst einfach mal was Neues ausprobieren wollen und nicht eben das klassische Setting mit okay und Action und wieder Stopp und nochmal neu und nochmal neu und jeden Take zigmal wiederholen. Sondern dass es sie natürlich vor ganz neue Herausforderungen stellt.
Welche neuen Herausforderungen sind das?
Ja, es ist im Grunde wie eine Theaterinszenierung, die sie da auf die Beine stellen. Es ist ein riesiges logistisches Unterfangen, wenn man das wirklich in einem Rutsch drehen möchte, in einem Gebäude. Man muss das ganze Team irgendwie verstecken, muss genau im Vorfeld planen, wo die Kamera wie sich lang bewegt, damit ja nicht irgendwas im Bild ist, was man nicht sehen soll. Damit man zwischendurch vielleicht mal den Schauspieler entsprechend schminken kann oder sowas, muss die Kamera schnell wegschwenken, damit man das nicht sieht. Der Ton muss entsprechend die ganze Zeit mitlaufen und gescheit aufgenommen werden. Es darf natürlich keine großen Verhaspler geben. Also es ist im Grunde wie eine Art Theaterinszenierung. Das ist natürlich auch für die Schauspieler interessant, ja, die entsprechend dann in einem Rutsch ihren Charakter vor der Kamera entwickeln können. Und das macht, glaube ich, den Reiz sowohl für den Schauspieler aus, als eben auch für den Regisseur, sich genau zu überlegen, okay, wie machen wir das, wie kriegen wir das hin, das jetzt in 90 Minuten oder 2 Stunden mit einer Kamera in einem Rutsch zu filmen.
Dieser Fluss des Ganzen auch, ist das das, was dann auch die Ästhetik ausmacht?
Ja, also es gibt natürlich auch die Möglichkeit, und das gab es tatsächlich auch in der älteren Filmgeschichte oft, Plansequenzen zu machen, in denen eben keine große Bewegung stattfindet, ne, die sehr, sehr statisch einfach sind und wo die Bildinszenierung, die Mise-en-Scène, das, was im Bild passiert, welche Leute kommen ins Bild, gehen wieder raus, diese Erwartung, was passiert als nächstes in diesem Bild, dass das sehr ruhig zu sein scheint, das gab es natürlich schon oft, das wurde von Autorenfilmern sehr gerne genutzt. Aber dieses Fließende, das funktioniert so halt tatsächlich auch nur dank einer entsprechend mobilen, leichten Kameratechnik. Und das zeichnet die heutige Plansequenz auf jeden Fall aus.
Ich habe mich auch gefragt, welche Bedeutung Computerspiele zum Beispiel für diese Entwicklung haben. Also dadurch ist man ja eigentlich genau sowas gewöhnt bei Jump-and-Run-Spielen oder bei Ego-Shootern auch, dass man in dem Fall dann aus der Sicht der Spielfigur im Fluss eine Szene immer durchgehend sieht, oder?
Ja, da gibt es ja alle möglichen Theorien, wie stark jetzt Computerspiele und Filme sich gegenseitig beeinflussen. Das ist schon, denke ich, eine Wechselwirkung, die da besteht. Es sind aber nicht nur Computerspiele, es sind auch Musikvideos. Ja, da gibt es ja auch ganz viele hervorragende One-Shot-Videos, die in einem Take gedreht sind. Und sicherlich kann das schon so sein mit dem Computerspielen. Ich frage mich aber, ob zum Beispiel die Konsumer, die wirklich jetzt viele Computerspiele spielen, ob die überhaupt, wenn sie dann im Kino sitzen und so einen Film sehen, ob die das überhaupt merken, dass das in einem Rutsch gedreht ist oder gedreht zu sein scheint.
Herr Kinzer, ich habe mir in Vorbereitung auch auf unser Gespräch noch ein paar Beispiele mal angeschaut. Szenen, die genauso aufgenommen wurden. Wir haben ein paar schon angesprochen. Spectre, der bisher jüngste Teil aus der Bond-Reihe, also die Eingangsszene gedreht in Mexiko-Stadt während des Tags der Toten. Eine riesige Szene durchchoreografiert, wie Sie es eben schon beschrieben haben. Oder 1917 in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs oder auch eben ganz aktuell Limbo, ein deutscher Thriller jetzt in den Kinos. In allen Filmen ist mir aufgefallen oder in allen Szenen, dass es da eine enorme Dynamik, ein enormes Tempo gibt. Also das ist auch möglich in diesen One-Shot-Filmen.
Das ist möglich und natürlich wollen die Filmemacher sich gegenseitig jetzt auch so ein bisschen übertrumpfen, ne, und schauen, okay, was können wir denn noch machen? Also das Ziel ist ja, dass man mittendrin ist im Geschehen, dass halt wirklich man in diesem Trubel jetzt bei Spectre halt bei diesem Tanz der Toten quasi mittendrin ist und die Kamera um einen herumwirbelt und man da so richtig reingesogen wird. Und das gelingt meistens sehr gut bei diesen Filmen. Ich persönlich finde, dass in vielen Fällen die Technik so, sag ich mal, im Vordergrund steht und beeindruckend ist, dass die eigentliche Handlung oder auch die emotionale Verbindung zwischen Zuschauer und Film so ein bisschen verloren geht. Also, dass man zwar natürlich gefesselt ist und dass man gespannt ist, aber dass die Technik einen fast ablenkt von dem, was passiert.
Ist der eigentliche Sinn solcher One-Shot-Szenen vielleicht auch, dass es uns heranführt wieder an ein uns vertrautes, natürliches Tempo, weil es eben keinen schnellen Schnitt gibt, sondern genau die natürliche Bewegung, wie wir sie aus unserem ganz normalen Lebensalltag kennen?
Ja, das kann sein. Ich denke auch schon, dass vielen Kinozuschauern das genauso geht, dass sie einfach so ein bisschen dieses überwältigende, überbordende, schnell geschnittene Kino der heutigen Zeit ein bisschen leid sind und es deshalb auch immer als etwas Besonderes empfinden, wenn sie dann sowas sehen und so eine entsprechende fließende, ruhige Bewegung, die einen aber trotzdem nicht langweilt, sondern in Atem hält, ohne dass halt die ganze Zeit, dass man Kopfschmerzen bekommt, weil das Bild so schnell wechselt.
Haben Sie eine Lieblingsplansequenz, wenn ich das mal so sagen würde?
Hui, da gibt's viele. Also ich muss sagen, dass die von Orson Welles, von Touch of Evil, schon sehr bemerkenswert ist. Da muss man dann sagen, dass die Plansequenz über den visuellen Reiz hinaus auch eine narrative Bedeutung bekommt. Genauso wie auch bei Hitchcock und Cocktail für eine Leiche. Dass man sieht, es wird diese Bombe platziert und der Zuschauer weiß die ganze Zeit, okay, in diesem Auto ist diese Bombe und wir verfolgen dieses Auto und wir wissen, die muss gleich irgendwie hochgehen. Dadurch wird also eine ganz besondere Spannung erzeugt, die halt nur durch diese Plansequenz auf diese Art und Weise erzeugt werden kann. Und bei Hitchcock war es genauso, die bringen jemanden um, stecken ihn in die Truhe und den ganzen Film über wissen wir, da ist die Leiche in dieser Truhe.
Eine Technik, die eingesetzt wird heutzutage, aber auch schon bei den großen Altmeistern des Films. One-Shot-Scenes oder Plansequenzen. Darüber habe ich gesprochen mit dem Filmwissenschaftler Michael Kinzer. Danke Ihnen für das Gespräch.
Bitteschön.
As the clock ticks, he plays the low end watch sticks. Pause, deep cover, binocular optics. Only spotted a rice grain on a chopstick. Zoomed out to notice a shiny badge. Officer dropkick. Must have been pork fried. Spit a chunk, confided in his partner as he put the ride in park. I see both eyes staring at the opposite side of the block as they spy. A fiend glide by, hotter than July. What a bull disguise. Vest bulging through the sides. An aviator hides. It's just 5 past lunch rush. Last time a fast guy took a dive. Step lively. Look alive. The city don't sleep or take naps and won't easily concede to Jake traps. How quick he makes scraps through fake daps. Either the trees, the D, or cracks that break snap.
Der britische Musiker William Archer mit Last Sniff. Das Alter. Wer ist alt, wer ist jung? Das ist natürlich wie immer eine Frage der Perspektive. Ein Beispiel, wenn ich den amerikanischen Präsidenten Donald Trump als Jungspund bezeichne, dann schraubt manch einer bestimmt nochmal am Hörgerät. Denn immerhin war der ja schon beim Amtsantritt mit 70 Jahren damals der älteste Präsident in der amerikanischen Geschichte. Und auch wenn die Jahre an ihm scheinbar spurlos vorübergehen, nun ist er schon 73. Also, Jungspund, wie gesagt, eine Frage der Perspektive. Allein, wenn man auf die Konkurrenz blickt, Stefan Reusch.
Das Rennen ums Weiße Haus wird zum Casting für Senioren. Bei beiden demokratischen Kandidaten, Joe Biden 77 und Bernie Sanders 78, bei Biden ist die 80 nicht mehr fern. Donald Trump wirkt da mit seinen 73 Jahren geradezu juvenil. Das war bei ihm allerdings schon immer so gewesen. Okay, es ist klar, wenn einer betagt ist, dann ist er nicht notwendig umnachtet. Aber genauso klar, Trump wie seine Gegner sind alte weiße Männer. Und die sind mittlerweile überall. Und es werden immer mehr, als kämen sie aus einer klaffenden Wunde im Universum. Als wäre der alte weiße Mann ein nachwachsender Rohstoff. Was in den USA der Super Tuesday, das gibt's bei uns als CDU-Way. Friedrich Merz, Armin Laschet, sie sind weiß, männlich und jung. Höchstens vergleichsweise. Denn wir leben im alten Europa. Visualisieren Sie mal das Wort Europa. Nehmen Sie davon die ersten 3 Buchstaben weg. Was bleibt? Opa. Ja, exakt so sehen wir aus. Bei Deutschland, da müssen Sie nur das E vorne wegnehmen. Genau, Uropa. Tja, den Alten gehört die Zukunft. Das klingt paradox, aber sie gehört ihnen. Zum einen kommen, wie gesagt, ständig neue alte weiße Männer dazu, während die, die schon da sind, nicht gehen. Die bleiben. Sie können nicht loslassen. Der Seehofer, der Trump, der Gottschalk, der Erdogan, der Putin. Natürlich, diese Männer sind wichtig, wenn man weiß, dass das Wort wichtig abstammt vom Wort Wicht. Müssen alte Männer so sein wie die da, so garstig, bremsend und unwirsch? Nein. Beispiel. Der neue Indiana Jones Film kommt nächstes Jahr raus. Der Hauptdarsteller ist der alte, Harrison Ford. Der ist dann 78 und macht einfach nur gute Unterhaltung. Toll. Der Titel des Films voraussichtlich: Indiana Jones und der Treppenlift des Todes. Nein, Scherz. Ein weiterer steinalter Filmbekannter ist James Bond. Der neue Bond kommt später als geplant in die Kinos, das wurde jetzt bekannt. Titel des Streifens, ohne Scherz, keine Zeit zu sterben. Tja, sie können einfach nicht loslassen.
Soweit Corso, Kunst und Pop für heute. Hier geht's gleich weiter mit Medias Res im Dialog. Sie können sich beteiligen zum Thema Parlamentsberichterstattung. Dann übernimmt hier mein Kollege Henning Hubert. Am Mikrofon bis hierher Sören Brinkmann. Ihnen einen schönen Tag. Bis bald. Tschüss.